Ich lese uns jetzt noch den Predigttext. Er steht in Jesaja 35, die Verse 3 bis 4a, nach der Luther-Übersetzung. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott.
Das klang ja fast ein bisschen wie eine Einladung zur Seniorengymnastik. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Seniorengymnastik, das ist eine gute Sache. In unserem Seniorenkreis in Gelsenkirchen, einer meiner früheren Gemeinden, haben wir das regelmäßig gemacht. Und natürlich tut das gut. Und es gibt ja viele, für die das auch mit guten Aussichten verbunden ist. Wer eine Operation hinter sich hat, der braucht Gymnastik, um die müden Hände und die zitternden Knie wieder festzumachen. Und solche Maßnahmen, die helfen dann auch. Die sind Rehabilitation, also Rückführung ins normale Leben. Andere sind da weniger glücklich. Die müden Hände und die wankenden Knie, die können durch Bewegung vielleicht noch ein bisschen geschmeidig gehalten werden. Das kann die Schmerzen verringern und das ist viel wert, aber so richtig stark machen, sodass man wieder auf die Beine kommt, das ist bei manchen gar kein realistisches Ziel mehr. Die Kraft zum Zupacken, die kommt nicht zurück und die weichen, zittrigen Knie, die werden nicht mehr viel tragen. Ich denke an meinen alten Vater, der wird nicht wieder aufstehen, sondern der sitzt im Rollstuhl und das geht nicht mehr anders. Mobilität, die ist nur noch bedingt zu erreichen. Wie fühlt sich jemand, der das dann gesagt bekommt, stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie? Wird er nicht vielleicht sagen, wie denn? Das geht gar nicht mehr, ich muss meine Ziele viel niedriger stecken? Da wären wir dann nahe dran an den Leuten, an die das Prophetenwort eigentlich ursprünglich gerichtet ist. Das war natürlich keine Versammlung von Arthritis-Geplagten, sondern das Wort ist bildlich gemeint. Er spricht Leute an, die den Lebensmut verloren haben, die nicht mehr wissen, wie sie im Leben auf die Beine kommen sollen und wie sie das Leben in den Griff kriegen können. Jesaja, in diesem Buch, da kommt nicht nur eine Stimme zu Wort, nicht nur die Stimme des alten Propheten Jesaja aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, sondern da sind auch noch andere Stimmen zu hören aus späterer Zeit. Das, was der erste Jesaja gesagt hat, das war eben lebendiges Gotteswort, das auch fortwirkt noch in anderen Generationen. Und so ist hier im 35. Kapitel eine Stimme zu hören, die sich wohl erst erhebt nach der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Also nach der Zeit, in der viele Juden verschleppt waren nach Babylon und dort lange Zeit leben mussten. Jetzt sind viele von ihnen wieder zurückgekehrt in die alte Heimat. Aber diese Rückkehr, die ist kein großer Triumphzug geworden. Sie haben eben keine blühenden Landschaften vorgefunden zu Hause, sondern nichts als triste Ruinenfelder. Jerusalem lag in Schutt und Asche. Aufbruchstimmung, die ist bei diesen Leuten nicht so schnell gekommen. Und auferstanden aus Ruinen und der Sonne zugewandt, hat da niemand gesungen. Vielmehr waren die Leute in ziemlich tiefer Depression. Es brauchte eine ganze Reihe von Propheten, um sie wieder zu ermutigen, um ihnen zu sagen, euer Weg wird weitergehen. Und so ist es eben auch diese Stimme im Jesaja-Buch, die den Leuten sagt, es wird einen Weg für euch geben. Seht, da ist euer Gott. Auch wenn nur Schutt und Wüste zu sehen ist, dieser Prophet predigt gegen allen Anschein blühende Gärten. Der lässt in den weiteren Versen, die wir jetzt nicht mehr gehört haben, unbeirrt Ströme von Wasser durchs Land fließen, der sieht Teiche entstehen, an denen Gras und Rohr und Schilf stehen, der lässt Brunnen hervorquellen. Und nicht nur die Wüste belebt sich, sondern die Menschen beleben sich auch. Blinde sehen das Licht aufstrahlen, sagt er. Taube werden hellhörig. Stummen löst sich die Zunge zum Lob und die Lahmen springen wie ein Hirsch. Weiß der Prophet eigentlich gar nicht, wie die Leute sich fühlen? Spürt er nicht ihre große Enttäuschung? Sieht er nicht, dass sie eigentlich in aussichtsloser Situation sind? Menschen, die richtig am Boden liegen, die lassen sich nur dann motivieren, wenn sie gute Aussichten haben. Ohne gute Aussichten, da werden sie nämlich ganz eingenommen von dem, was sie stattdessen sehen. Und wenn das, was sie sehen, nur Druck ist und Verzweiflung und schlechte Nachrichten, dann sind sie auch bedrückt bis in ihre Körperhaltung hinein. Aber der Prophet hat gute Aussichten. Er hat sogar die allerbesten Aussichten und davon redet er. Er schwärmt richtig davon. Er tut alles, um den Menschen nahezubringen: Seht, da ist euer Gott, schaut doch einmal richtig hin. Aber die haben keinen Sinn für seine Visionen. Die haben in den Händen nur noch die Kraft zum Abwinken: Lass uns zufrieden. Und haben sie nicht eigentlich recht? Sind sie nicht eigentlich die Realisten und der Prophet ist ein Narr? Was nehmen wir wahr? Wir, heute, 2024. Das Wort Wahrnehmung ist ein tolles Wort. Es zeigt nämlich, wir kriegen vielleicht eine Menge von Eindrücken. Wir bemerken eine Menge. Aber was wir davon wahrnehmen, was wir für wahr halten, für wichtig für uns selbst halten, das ist etwas anderes. Unser menschliches Gehirn ist eine wirklich tolle Einrichtung. Was das alles aufnehmen kann, es ist unglaublich, viel mehr als uns meistens bewusst ist. Aber jeder von uns hat im Gehirn so eine Art Filter. Eine Filter für das, was wir eben auch wahrnehmen. Und alles andere blenden wir meistens aus. Was nehmen wir wahr im Advent 2024? Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann ist da nicht viel, was wir gerne wahrnehmen, sondern in den Nachrichten kriegen wir jede Menge Schlimmes zu sehen, Deprimierendes zu sehen, was uns überhaupt keine Hoffnung macht. Wie kann man sich auf solche heilvollen Ansagen einlassen, wie die von dem Propheten Jesaja, wenn die Fakten eigentlich immer dagegen sprechen? Ich bin auf eine Geschichte gestoßen, die mich sehr angesprochen hat und die will ich euch erzählen. Vor einigen Jahren, die Geschichte handelt in einer Zugangshalle einer U-Bahn-Station in Washington. Da ist morgendliche Stoßzeit, viele Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit und in einer Ecke dieser Zugangshalle steht ein Mann, der spielt Geige. Vor sich hat er ein kleines Gefäß, einen Hut oder sowas für Spenden. Die Vorhalle hat eine ganz gute Akustik, er ist also auch gut zu hören, aber die Leute laufen alle an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten. Darüber wird sich wahrscheinlich keiner von uns wundern, denn wie macht ihr das denn? Bleibt ihr bei jedem Straßenmusiker stehen, wenn ihr vielleicht nach Oldenburg mal reingeht in die Innenstadt? Also ich laufe fast an allen vorbei. Vielleicht lässt man mal im Vorbeigehen so ein paar Cent im Hut. Eigentlich eine alltägliche Szene. Aber diese Szene hier in der Zugangshalle der U-Bahn in Washington ist alles andere als alltäglich. Der Musiker ist nämlich in Wirklichkeit einer der weltbesten Violinisten, Joshua Bell. Und was er spielt, das gehört zu den anspruchsvollsten Werken, die je für sein Instrument komponiert worden sind. Das Instrument, das er spielt, ist eine Stradivari, deren Wert auf 3,5 Millionen Dollar geschätzt wird. Dieser Mann füllt sonst die berühmtesten Konzertsäle und er steht auf den bekanntesten Bühnen. Und wenn er dort spielt, dann herrscht atemlose Stille. Und wenn sein Vortrag beendet ist, dann brandet jubelnder Applaus auf. Aber hier in der U-Bahn-Station wird er von den meisten Menschen überhaupt nicht wahrgenommen. Er spielt nicht zu leise, aber seine Musik dringt kaum an irgendein Ohr. Die Menschen laufen direkt an ihm vorbei und wenden nicht einmal den Kopf. Er spielt nicht schlechter als in den Konzertsälen. Er spielt voller Inbrunst und Hingabe, aber sein Spiel hat keine Resonanz. Und am unwirklichsten ist diese Szene immer dann, wenn er ein Stück beendet. Denn da, wo sonst unbedingt Jubel und Applaus aufbranden, passiert hier nichts, gar nichts. Nicht eine Regung. Die Menschen gehen völlig unbeteiligt und unberührt ihren Weg. Das Ganze ist ein Experiment der Washingtoner Zeitung Washington Post. Und sie wollten gerne herausbekommen, sind Menschen in der Lage, Schönheit wahrzunehmen, wenn sie in einem ganz alltäglichen Umfeld auftritt. Das Ergebnis war auch für die Washington Post überraschend. Von knapp 1100 Menschen, die an Joshua Bell vorbeigingen, blieben nur 6 Menschen stehen und nur 20 Menschen warfen so im Vorbeigehen was in seinen Hut. Dieser Künstler, der sonst die ganz großen Gagen ausbezahlt bekommt, hat in der Washingtoner U-Bahn-Station $32.17 verdient. Das ist mal gar nicht so wenig, wenn es 20 Leute waren, die da was in den Hut getan haben. Aber $20 stammten allein von einer Person. Eine Person, die ist allerdings 9 Minuten stehen geblieben. Auf einem Video, das von versteckter Kamera gedreht wurde, kann man sie sehen. Sie steht Joshua Bell gegenüber und rührt sich nicht von der Stelle. Aber sie schaut immer mal wieder nach rechts und nach links, so als ob sie gucken wollte, ja, merkt ihr gar nicht, was hier passiert? Seht ihr gar nicht, hört ihr gar nicht, was hier los ist? Als Joshua Bell sein letztes Stück beendet hat, schaut sie sich noch einmal um und beginnt dann zögernd, fast schüchtern zu klatschen. Und dann sagt sie zu dem Künstler einen bemerkenswerten Satz. Ich glaube, ich kenne sie. Was mich an dieser Geschichte so packt, ist, all die Menschen sind so ganz auf ihre Wirklichkeit fixiert. Das ist gar keine schlimme oder bedrückende Wirklichkeit. Das ist ja der Mittelstand, der auf dem Weg zur Arbeit ist. Aber ihre Wirklichkeit blendet alles andere aus. Also ihre Wirklichkeit ist ja wirklich da. Und es stimmt natürlich, dass man pünktlich zur Arbeit kommen muss, dass man seinen Verpflichtungen nachgehen muss und nicht bei jedem Stehgeiger stehen bleiben kann. Aber diese Wahrnehmung, die sie da haben, ich muss jetzt zur Arbeit, die lässt nicht mehr zu, dass sie das Besondere überhaupt bemerken. Das ist für sie einfach nicht da. Stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, da ist euer Gott. Ganz dringend fordert der Prophet zum Hinschauen auf. Ihr seid so festgelegt auf eure Situation und auf eure Lebenswirklichkeit. Ihr seht das gar nicht mehr, dass Gott schon mitten unter euch ist. Ihr hört gar nicht seine Stimme mehr, nicht mehr die wunderbare Melodie seines Liebeslieds. Es stimmt ja, noch klingt dieses Lied in unserer Welt oft wie eine überirdische Melodie in einer zugigen U-Bahn-Station oder in einer lärmerfüllten Straße. Oder nebenbei hört man jede Menge hasserfüllte Parolen oder die Melodie wird überstimmt von Kanonendonner oder vom Summen der Drohnen oder von den schlechten Nachrichten, die aus dem Fernseher kommen. Noch geht diese Stimme unter im Alltagsbetrieb, in den Anforderungen, in Schule oder Beruf oder was es auch ist. Und vor allen Dingen noch spricht die Faktenlage in den Nachrichten dieser Melodie Hohn. Aber die Melodie des Liebesliedes Gottes ist ja trotzdem da. Gott ist da. Und wo die Melodie gehört wird, wo Gott wahrgenommen wird, da bleibt das nicht ohne Wirkung. Und darum ist das die Aufforderung heute am zweiten Adventssonntag. Seht auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Das weiß der Prophet im Buch Jesaja natürlich auch. Das, was er verkündigt, das Heil für jeden einzelnen Menschen und für die ganze Welt, das hat sich noch nicht verwirklicht. Aber er hat gute Aussichten. Und darum gibt es dieses Motiv immer wieder im Buch Jesaja. Es gibt einen Weg, es gibt eine Bahn. Eure Lage ist nicht aussichtslos. Mitten durch unwegsames Gelände führt die Bahn Gottes. Gott selbst kommt auf diesem Weg zu euch. Und ihr könnt ihm entgegengehen. Ihr könnt selbst deutliche Schritte machen auf dem Weg zur Heilung dieser Welt. Ihr könnt selbst mit zupacken, denn Gott ist da. Es lohnt sich, die Hände zu stärken, die Knie festzumachen und aufzubrechen in diesem Sinn. Es lohnt sich, aufzusehen und die Häupter zu erheben. Die Frau, die zuletzt bei Joshua Bell stehen geblieben ist, das war keine Musikspezialistin. Die hatte keine besonderen Kenntnisse. Aber die hat den Künstler wiedererkannt. Sie hatte ihn 3 Wochen vorher schon einmal in einem Freikonzert in der Bücherei von Washington gesehen. Und jetzt wollte sie diesen Mann nicht mehr verpassen. Vielleicht geht es darum, wenn uns gesagt wird, seht auf, dass wir unseren Gott wiedererkennen in unserem ganz normalen Alltag, dass wir ihn wahrnehmen in den ganz alltäglichen Situationen und uns mit ihm auf den Weg machen. Nehmt euch das doch mal vor für die kommende Woche, dass ihr in eurem Alltag darauf achten wollt, wo ist für mich Gott zu spüren? Wo ist zu sehen, was er tut? Wo ist seine Melodie zu hören? Es kann die Woche verändern und euch gute Aussichten geben. Amen.